meine Lieben, wir sind in der Karwoche thematisch. Letzte Woche haben wir angefangen. Wir haben betrachtet, wie Jesus den Feigenbaum verflucht hat in Markus 11. Und ihr könnt schon mal aufschlagen. Während ihr aufschlagt, ordne ich den Text nochmal so ein bisschen in den Kontext ein, in den Zusammenhang, dass ihr auch ganz dabei seid. Also wir haben gesehen, dass Jesus eingezogen ist nach Jerusalem. Und dann haben wir betrachtet, wie er den Feigenbaum verflucht hat, weil der keine Frühfrüchte getragen hat und das als symbolische Prophetie auf sein Volk, die Nation Israel, dass Gott sie dann gerichtet hat im Jahre 70 nach Christus durch die Römer. Der Grundtenor dieses Textes ist das Gebet. Und Jesus spricht dieses Gerichtswort über sein Volk, weil die eigentliche Anbetung, also das, was Teil des Glaubens ist, ist zur Farce geworden, es ist zu einer Oberflächlichkeit geworden. Deswegen haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Das Thema war mehr Schein als Sein. Wie sieht es in meinem Glauben aus? Ist da wirklich, ja, gibt es dort wirklich Tiefgang auch im Gebet oder ist es einfach nur öffentliche oder offensichtliche Pflichterfüllung? Genau das war es nämlich damals in Israel. Also die haben brav ihre Opfer dargebracht, haben das im Tempel getan, aber eben der Platz, der eigentlich für die Anbetung gedacht war, den haben sie verunreinigt, da haben sie eine Räuberhöhle draus gemacht und der Glaube des Volkes Israel ist eigentlich nur noch zu einer Oberflächlichkeit geworden und das ist das, was Jesus kritisiert hat. Und weil sie ihn dann eben auch noch abgelehnt haben, hat er den Feigenbaum verflucht und das dann eben als symbolische Prophetie auf sein Volk, seinen Jüngern mitgegeben. Wir lesen heute ab Vers 20, Markus 11, ab Vers 20 bis 26. Am Morgen, als sie vorübergingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus dachte daran und sagte zu ihm: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete ihnen: Habt den Glauben Gottes, oder eine andere Übersetzung sagt, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich hoch und wirf dich ins Meer, und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird ihm geschehen, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Und wenn ihr steht und betet, dann vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergibt. Vers 26 in Klammern, der ist jetzt nicht in allen Übersetzungen enthalten, also auch nicht in allen Grundschriften. Wenn ihr aber nicht vergebt, dann wird euch euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler auch nicht vergeben. 5 Punkte, die ich anhand eines Kommentars von John MacArthur herausstellen möchte. 5 Komponenten für powervolles Gebet. Hier geht es um das Gebet. 5 Komponenten. Die erste Komponente ist die historische Komponente. Die zweite Komponente ist die theologische Komponente, die dritte die geistliche Komponente, die vierte die praktische Komponente und die fünfte, es gibt eine moralische Komponente, wenn wir beten. Also 5 Komponenten und wir beginnen mit der historischen Komponente. Was hat das mit dem Text zu tun? In Vers 21, und Petrus dachte daran, also sie sehen den verdorrten Feigenbaum, und er sagte zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Also Petrus hat gesehen, was für eine Macht Jesus Christus hat. Er hat diesen Feigenbaum verflucht und der Feigenbaum ist verdorrt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, wenn wir beten. Beten oder Anbetung ist die großen Taten Gottes aufzählen. Dass ich erkenne, was für einen großen Gott ich habe. Und wir wollen jetzt mal ein paar Gebete der Bibel analysieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, der uns oft abhanden geht, weil wir so sehr auf uns selber konzentriert sind, auf unsere Probleme. Aber wenn wir die Gebete der Männer und Frauen und der Gemeinden in der Bibel betrachten, dann sehen wir, dass viele Gebete womit anfangen?
Anbetung.
Sie betrachten die großen Taten Gottes, also das, was Gott getan hat. Und deswegen sagt Petrus hier, guck mal, der Feigenbaum ist verdorrt. Jesus, was hast du für eine Macht? Ein paar Beispiele aus der Bibel, die uns zeigen, dass es wichtig ist, die großen Taten Gottes aufzuzählen im Gebet. Wir fangen an mit dem Gebet Salomos in 1. Könige 8. 1. Könige 8, wir müssen jetzt ein bisschen blättern, aber ich möchte, dass ihr das auch von der Bibel her erkennt und auch versteht, dass das ein wichtiger Bestandteil ist von einem powervollen Gebet. 1. Könige 8, Vers 15 und 16, da weiht Salomo den Tempel ein. Und er spricht oder und er sprach: Gelobt sei der Herr oder sei der Herr, der Gott Israels, der durch seinen Mund zu meinem Vater geredet und es durch seine Hand erfüllt und gesagt hat: Von dem Tag an, als ich mein Volk aus Ägypten führte, habe ich keine Stadt unter irgendeinem Stamm Israels erwählt, dass mir ein Haus gebaut würde, damit mein Name da wäre. David aber habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel herrschen sollte. Also was hebt Salomo hier hervor? Er sagt, er betet Gott an: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der durch seinen Mund zu meinem Vater David geredet hat und es durch seine Hand erfüllt und gesagt hat. Also was stellt er hervor? Das, was hier oben drüber steht, ein Gott, der die Treue hält. Gott ist ein Gott, der die Treue hält. Wodurch? Dass er sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Wir springen zu den Versen 22 und 23 im gleichen Kapitel. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israels, breitete seine Hände aus zum Himmel und sprach: Herr Gott Israel, es ist kein Gott weder im Himmel noch unten auf der Erde dir gleich. Also es gibt keinen anderen Gott. Du bist der einzige Gott, der du deinen Knechten, die von ganzem Herzen vor dir leben, den Bund und die Barmherzigkeit hältst. Also Gott steht zu seinem Bund, seine Treue, seine Barmherzigkeit, der du deinem Knecht, meinem Vater David, gehalten hast, was du ihm zugesagt hast, und wieder seine Treue. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es an diesem Tag ist. Also er zählt die großen Taten Gottes auf. Wir springen zu Nehemia. Nehemia 9, die Verse 5 bis 12. Dort bekennt das Volk öffentlich seine Schuld, aber womit beginnen sie? Nehemia 9, die Verse 5 und folgende: Und die Leviten, werden jetzt hier aufgezählt, die zähle ich nicht alle auf, sagten auf: Lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über allen Preis und Ruhm erhaben ist. Herr, du bist es allein. Du hast den Himmel und aller Himmel Himmel gemacht mit all ihrem Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Du bist der Herr, Gott, der du Abraham erwählt und ihn von Ur in Chaldäa weggeführt und Abraham genannt hast. Und dann geht er weiter in der Geschichte Israels. Das heißt, er zählt die großen Taten Gottes auf. Was passiert, wenn wir anfangen, Gott zu loben, seine großen Taten, seine Größe, seine Barmherzigkeit, seine Treue aufzuzählen und ihn dadurch anzubeten? Unsere Probleme werden kleiner in der Gegenwart eines großen Gottes. Deswegen ist das für ein powervolles Gebet, was wirklich etwas erreichen möchte, unabdingbar, dass wir die großen Taten Gottes aufzählen. Und die Bibel ermahnt uns immer wieder, wir könnten noch weitere Beispiele nennen. Ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4, Vers 24, wo die Gemeinde, die Urgemeinde zusammensteht und betet. Apostelgeschichte 4, Vers 24 und 25, wo sie bedrängt werden von dem Hohen Rat und ihre Bitten vor Gott bringen. Und wir lesen dann: Als sie das hörten, die Gemeinde, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sagten: Herr, der du bist der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast, warum toben die Nationen und die Völker ersinnen nichtige Pläne. Auch sie beginnen mit der Anbetung Gottes. Du bist der Herr, du hast die Kontrolle, du hast die Macht über alles. Deswegen heißt es so schön: Danken schützt vor Wanken, Loben führt nach oben. Es macht mir deutlich, was für einen großen und wunderbaren Gott ich habe. Für ein powervolles Gebet ist die historische Komponente wichtig. Wir müssen uns immer wieder Gottes Macht bewusst und uns immer wieder Gottes Macht bewusst sein und Gottes große Taten loben. Wichtig dafür ist, dass ich Gottes große Taten kenne. Dass ich weiß, mein Gott hat alles gemacht. Dass ich weiß, mein Gott, er hat das Meer geteilt. Dass ich weiß, er hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Dass ich weiß, er hat Jesus von den Toten erweckt. Also mein Gott, der hat etwas drauf. Und das gebe ich dann weiter an die nächste Generation. Denn auch die nächste Generation, die möchte an einen großen Gott glauben, die braucht ein Fundament. Und wenn wir das wegnehmen, dieses Fundament, und die großen Taten Gottes nicht mehr weitergeben, dann passiert das, was passiert. Unsere Gesellschaft geht immer mehr ins Chaos, weil sie das Fundament, die Bibel wegnimmt, sie glaubt nicht mehr an die großen Taten Gottes. Und wenn wir das nicht weitergeben, so wie damals das Volk Israel es nicht weitergegeben hat in der Richterzeit und sie von einem Chaos ins nächste gehüpft sind, passiert das mit uns, wenn wir die großen Taten Gottes nicht mehr weitergeben an die nächste Generation, an unsere Kinder und Enkelkinder. Da sind wir Eltern und Großeltern in der Pflicht. Ganz, ganz wichtig, die Bibel ermahnt uns immer wieder. Psalm 77, Vers 12 bis 14. Wir sollen gedenken, darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke über deine Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott, wie du bist? Also ich muss mir bewusst sein, wie mächtig ist mein Gott. Und wir sollen darüber nachdenken. Immer wieder. Das soll uns vorschweben. Dafür muss ich mich mit seinem Wort befassen. Das kriege ich nicht mit im Fernsehen. Das sagt mir keiner in der Schule heutzutage. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, was für einen großen Gott ich habe. Jesaja 46, Vers 8 und 9. Gedenkt doch daran und seid fest, ihr Abtrünnigen, nehmt zu Herzen. Gedenkt des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner. Ein Gott, dem nichts gleicht. Deswegen ist es immer wichtig, sich zu erinnern, was für einen großen Gott ich habe. Was für ein Gott, der sich zeigt in der Bibel, der sich zeigt in der Geschichte und der sich zeigt in meinem persönlichen Leben. Erinnert euch daran, wie Gott euer Gebet schon erhört hat. Erinnert euch daran, wie Gott euch schon durchgetragen hat, durch eure 30, 40, 50, 70 oder 80 Jahre. Die historische Komponente für powervolles Gebet. Die zweite Komponente ist die theologische in Vers 22. Jesus antwortete ihnen, habt den Glauben Gottes oder habt Glauben an Gott. Glauben ist auch Vertrauen oder es ist eine Überzeugung. Im Hebräischen geht es eigentlich noch tiefer, es ist die Festigkeit oder die Zuverlässigkeit, eine Wahrheit, eine Wahrhaftigkeit, worauf man sein Leben bauen kann, worauf man sich verlassen kann. Und Jesus sagt, ihr braucht dieses Vertrauen, wenn ihr betet. Wie groß muss denn mein Glaube sein oder mein Vertrauen? Kann man das abmessen auf einer Skala von 1 bis 10? Wann ist mein Gebet powervoll, wenn ich 2 von 10 Punkten habe im Glauben? Oder wie muss es da aussehen? Wir erinnern uns an unsere Jahreslosung, die hier vorne rechts auch hängt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also es kommt nicht auf die Höhe oder die Größe unseres Glaubens an. Hudson Taylor hat gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen nur einen Glauben an einen großen Gott. Und dann darf ich lernen zu vertrauen in Gottes Power. Wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, ist ihm dann alle Macht gegeben? Ja oder nein? Über alle Politiker, über jedes Virus, das durch die Gegend fliegt, über alle Umstände in meinem Leben. Es geht nichts an Jesus, es kommt nichts zu uns, was erst an Jesus vorbei musste. Und darauf darf ich vertrauen, dass ich vertraue in Gottes Power, in seine Macht. Dann vertraue ich darauf, dass Gottes Plan und seine Verheißungen, seine Versprechen gut für mich sind. Wir haben gerade gesungen, vergiss nicht zu danken, denn er hat mir viel Gutes getan. Eigentlich müsste man das ändern, denn er hat mir nur Gutes getan. Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also Gott ist gut. Das ist auch in unserem deutschen Sprachgebrauch. Gott kommt von gut. Deswegen hört sich das ähnlich an. Gott ist gut. Und wenn ich bete, dann darf ich mich daran erinnern, dass das, was er mir gibt, gut für mich ist. Und dann darf ich auch vertrauen, dass sein Wille gut für mich ist, sein Plan gut für mich ist. Und dann darf ich lernen, auch in seinem Willen zu beten. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn das führt uns zur nächsten Komponente, zur geistlichen, in Vers 23, die dritte Komponente. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich hoch und wirf dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dann wird ihm geschehen, was immer er sagt. Der Ausdruck Berge versetzen, der hier steht, der war damals auch schon bekannt unter den Gelehrten und wurde auch von Paulus verwandt in 1. Korinther 13. Die Bibelgelehrten erinnern sich daran, also wenn ich Berge versetzen könnte, aber habe keine Liebe, dann bringt es mir nichts. Also es war ein gängiger Begriff, Berge versetzen war dafür da, um zu zeigen, dass man Schwierigkeiten aus dem Weg räumen kann. Hat Jesus jemals einen Berg versetzt?
Hat er nicht.
Aber er möchte damit deutlich machen, er, unser Gott, der kann Schwierigkeiten und die größten Schwierigkeiten, die größten Herausforderungen aus dem Weg räumen. Wir wissen nicht, auf welchen Berg er da gerade geschaut hat, ob es der Ölberg war oder der Zionsberg, auf den er geschaut hat, aber er möchte deutlich machen, unser himmlischer Vater, er kann die größten Schwierigkeiten beseitigen. Jakobus ergänzt in Jakobus 1, im Vers 6, er bitte, also derjenige, der betet, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meeresvogel, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Und der soll auch nicht von Gott erwarten, dass er irgendwas bekommt. Was heißt das jetzt konkret? Ich muss darauf vertrauen, mein Gott kann alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Das ist das, was ich brauche, um zu bitten. Das ist die geistliche Komponente. Luther drückt es so aus, ohne Glauben kann ein Gebet kein Gebet sein. Denn wie will der beten, der nicht glaubt, dass bei Gott so viel Güte sei, dass er die Betenden erhören wolle? Nochmal, ohne Glauben kann ein Gebet kein Gebet sein. Denn wie will der beten, der nicht glaubt, dass bei Gott so viel Güte sei, dass er die Betenden erhören wolle? Kann Gott unser Gebet erhören? Ja, natürlich. Gott erhört unser Gebet. Gott hört und er hört unser Gebet. Wichtig, das ist aber an eine Bedingung gekoppelt. Wir müssen in seinem Willen beten. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Das ist jetzt kein Freifahrtschein dafür, dass Gott mein Wunschautomat ist und ich so durch das Leben gehe und Gott mir alles schenkt, was ich mir wünsche. Und ich muss es nur aussprechen und ich muss ganz fest daran glauben, so ist das nicht gemeint. Gott möchte, dass ich in seinem Willen bitte. Und wenn ich in seinem Willen bete und bete dafür, dass sein Reich gebaut wird, dass sein Wille geschehe, dass wir zu seiner Ehre leben, unter diesen Bedingungen erhört Gott unser Gebet. Nicht für irgendwelche fleischlichen, selbstsüchtigen, lustvollen Angelegenheiten. Gott, ich wünsche mir einen neuen Ferrari, dass ich es den anderen mal so richtig zeigen kann auf der Autobahn. Das wird Gott mir nicht erfüllen. Und da muss ich gucken, bete ich im Willen Gottes? Ist das, was ich will, auch kompatibel mit dem, was Gott will? Und wenn es das nicht ist, dann wird Gott mir das nicht geben. Gott möchte, dass wir in seinem Willen beten. Das ist die geistliche Komponente und nicht zweifeln. Die vierte Komponente, das ist die praktische. Die praktische Komponente ist bitten. Vers 24. Und darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Also wie gesagt, auch hier gekoppelt daran, dass wir in Gottes Willen beten, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, also wir müssen bitten. Matthäus 7, Vers 7 fügt hinzu, wer bittet, dem wird gegeben. Jakobus 4, Vers 2 drückt es negativ aus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir müssen uns hinsetzen und beten, eine Gebetskultur entfalten und anwenden. Jeder für sich, als Ehepaare, als Gemeinde. Aber wir müssen uns treffen und beten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das, was Jesus Christus getan hat. Lukas 6, Vers 12. Jesus hat sich zurückgezogen zum Gebet, bevor er seine Jünger ausgewählt hat. Bevor er seine 12 Jünger berufen hat, in Lukas 6, Vers 12, es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Also er hatte eine ganz, ganz wichtige Entscheidung zu treffen. 12 Apostel, die er ausgewählt hat, um sie später auszusenden, um sie zu prägen, mit denen dann die Gemeinde Gottes gebaut wurde, weltweit. Und die hat er nicht einfach so aus der Hüfte, geschossen und gesagt, so, hier, zack, zack, ich zähle mal durch von 1 bis 12, die Leute nehmen wir dann. Sondern bei wichtigen Entscheidungen hat er sich zurückgezogen und er hat die ganze Nacht durchgebetet. Er hat in Beziehung mit seinem Vater gestanden. Ein weiteres Beispiel in Matthäus 14, Vers 23. Matthäus 14, Vers 23 für die Gebetshaltung Jesu. Vorher hat er 5000 Menschen was zu essen gegeben, die wollten ihn daraufhin zum Brotkönig machen. Und dann lesen wir in Matthäus 14, Vers 23, und als er die Menschenmenge entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten, und am Abend war er allein dort. Also er hat sich zurückgezogen, hat sich Zeit genommen für sich und hat gebetet, hat seine Bitten vor seinen himmlischen Vater gebracht. Die Gemeinde, die erste Gemeinde, Jesus hat den Heiligen Geist prophezeit, hat ihn versprochen, und die erste Gemeinde, was hat sie getan? Sie hat sich zusammengesetzt und sie hat gebetet. In Apostelgeschichte 1, Vers 14. Da lesen wir, sie alle blieben einmütig beieinander mit Beten und Fürbitte, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also wenn wir wollen, dass was passiert in unserer Gemeinde, müssen wir uns zusammensetzen, treffen und beten. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, und da gibt es einige wunderbare Beispiele, Erweckung gab es ohne Gebet nicht. Wenn wir uns die Erweckung in Großbritannien anschauen, da war ein John Wesley, der hat gesagt, das Wichtigste im Leben ist das Gebet. Wenn ich das Gebet auch nur einen Tag vernachlässige, verliere ich einen großen Teil des Glaubensfeuers. Also der wusste, wie wichtig das Gebet ist. Da war ein Spurgeon, und ich möchte ihn zitieren, Spurgeon, der auch ein großer Erweckungsprediger war in Großbritannien im 19. Jahrhundert, das Gebet ist unser wichtigster Gehilfe, solange die Predigt noch auf dem Amboss ist. Also jeder Prediger muss sich vorher hinsetzen und beten. Gebetslose Predigten weisen sich als Stroh und Stoppeln aus. Wir müssen beten. Das Geheimnis all unseres Erfolges im Predigtamt liegt im Gebet. Also jeder Prediger, jeder Sonntagsschulmitarbeiter, jeder, der das Wort Gottes verkündigt, muss es im Gebet vorbereiten. Ein Charles Finney, der auch ein Erweckungsprediger war in den USA im 18. und 19. Jahrhundert, der hat gesagt, wollt ihr etwas erreichen, so müsst ihr viel beten. Sollen eure Gebete Erhörung finden, so müsst ihr im Namen Jesu beten. Ihr könnt auch nicht erhörlich beten, wenn ihr nicht allen euren Sünden den Abschied gebt. Ihr müsst im Glauben beten und erwarten, dass ihr, worum ihr bittet, auch erhalten werdet. Also wenn wir in Gottes Willen beten, dürfen wir davon ausgehen, dass wir es erhalten. Und das bringt uns zur fünften Komponente. Das ist die moralische Komponente, die Verse 25 und 26. Und wenn ihr steht und betet, damals hat man gestanden zum Gebet, dann vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, dann wird euch euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler auch nicht vergeben. Ja, wie kann man das auslegen? Man kann es so sehen, erste Auslegungsmöglichkeit, wer nicht vergibt, dem wird auch nicht vergeben. Das wäre dann so eine gewisse Gerechtigkeit aus Werken. Das heißt, ich bin Christ, ich habe aber ein Problem damit, weil jemand an mir schuldig geworden ist. Ich vergebe nicht, also vergibt Gott mir auch nicht. Ich komme nicht in den Himmel, ich muss aber vergeben. Kolosser 2, Vers 14 macht uns Folgendes deutlich. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Uns ist vergeben, alles. Alles ist vergeben. Es ist getilgt. Es steht nichts mehr zwischen mir und dem heiligen Gott, weil Jesus bezahlt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist die fehlende Vergebungsbereitschaft, und da ja der Kontext hier das Gebet ist, die fehlende Vergebungsbereitschaft, die wird zum Problem, wenn ich bete. Das heißt, wenn ich aus der Vergebung und aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes lebe, jeden Tag, und das aber nicht weitergebe, was passiert dann? Das blockiert mein Gebet. Es zieht eine Mauer hoch. Jesaja 59, Vers 1 und 2. Da sagt Gott damals schon zu seinem Volk. Jesaja 59, Vers 1 und 2. Seht, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, sodass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hört. Was war der Zusammenhang? Das Volk hat gebetet. Aber Gott hat das Gebet nicht erhört. Und sie fragen sich, was ist los? Ist Gott schwerhörig geworden? Ist seine Hand irgendwie gelähmt? Kann er nichts machen? Und Jesaja sagt seinem Volk, nein, die Hand ist nicht zu kurz oder seine Ohren sind nicht hart geworden, sondern, was ist das Problem, sondern eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Das ist, denke ich, die beste Auslegung für die Verse 25 und 26. Und wenn ihr steht und betet, dann vergebt. Wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir powervoll beten wollen, wenn wir wirklich etwas erreichen wollen durch unser Gebet, dann gehört die Vergebung dazu. Und wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, dann blockiert das. Dann kann Gott unser Gebet nicht erhören, so sagt Jesus es hier. Damit euch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergibt. Auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, dann wird euch euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler auch nicht vergeben. Ich fasse zusammen. 5 Komponenten für ein powervolles, für ein kraftvolles Gebet. Die erste historische Komponente ist, wenn wir beten, wollen wir Gott zuerst anbeten für das, was er ist, was er drauf hat, was er kann. Für seine mächtigen Taten. Das lässt auch unsere Probleme kleiner werden. Dass mich dieses Loben nach oben führt in die Gegenwart Gottes. Probiert es mal aus. Wenn ihr betet, dann betet Gott für das an, was er ist. Und wenn euch da nichts einfällt, dann schlagt die Psalmen auf und betet die Psalmen. Und dann merkt ihr, wie groß Gott ist. Die zweite Komponente ist die theologische Komponente. Dass ich glaube, dass ich vertraue, dass ich darauf vertraue, dass Gott mein Gebet erhören kann. Die dritte Komponente ist die geistliche Komponente, dass ich nicht zweifle, dass ich weiß, dass ich einen großen Gott habe, der große und schwierige Herausforderungen beseitigen kann. Die vierte Komponente ist das Bitten, dass ich das wirklich in Anspruch nehme, dass ich mich hinsetze und bete und bitte und eine gesunde Gebetskultur in meinem Leben entwickle, als Individuum und auch in der Gemeinde. Und die fünfte, die moralische Kompetente, ist das Vergeben. Dass ich gucke, ich lebe aus der Vergebung und wo ist etwas in meinem Leben, das ich nicht vergeben habe oder nicht vergeben kann, damit mein Gebet wieder kräftig, mächtig und powervoll vor Gott kommen kann. Diese 5 Komponenten zu einem powervollen Gebet im Zusammenhang des verdorrten Feigenbaums. Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du uns das Gebet geschenkt hast. Auch die Kraft des Gebets und die Power des Gebets. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, was du für ein großer Gott bist, was du drauf hast. Dass du uns befreit hast von all unserer Schuld. Dass du treu bist, dass du all unseren Mangeln beseitigt hast und beseitigen möchtest. Danke, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass wir im Glauben und auch im Vertrauen beten dürfen. Dass wir, wenn wir deine Größe bewundern, wissen, dass du retten kannst, helfen kannst. Danke, dass wir nicht zweifeln müssen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du auch die größten Schwierigkeiten aus dem Weg räumen kannst. Und Herr Jesus, bitte hilf du uns, wirklich ein Gebetsleben zu kultivieren, dass wir uns hinsetzen und bitten, dass wir uns hinsetzen und mit dir in Beziehung, in Verbindung bleiben, damit du Dinge tun kannst in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde. Und dort, wo wir vielleicht auch Dinge ausräumen müssen, wo wir nicht vergeben konnten, nicht vergeben haben, bitte hilf du uns zu vergeben, damit das Gebet, das du uns geschenkt hast, nicht blockiert wird. Amen.